An der 10 hier vorne werdet ihr schon bemerkt haben, dass es heute wieder um die 10 Gebote geht. Und ich bin auch gleich ein wenig auf die Schippe genommen worden und wurde gefragt, wie weit kommst du denn heute? Bis zum 2. Gebot? Beim letzten Mal, ja, habe ich nur ein Gebot geschafft. Aber diesmal habe ich mir mehr vorgenommen. Ich hoffe, dass wir 3 schaffen. Mal sehen, ob wir das hinkriegen. Denn es gibt wirklich so viel zu entdecken an diesen 10 Geboten, wo es ja doch so wenig Worte eigentlich nur sind. Aber was alles dahinter steckt bei den 10 Geboten oder auch die 10 Freiheiten, wie man sie übersetzen könnte. Kluge Ratschläge, die den Menschen auf den Leib geschrieben sind, hat jemand gesagt. Und aus diesem Grund kann man sie auch an 10 Fingern abzählen, weil sie uns betreffen. Weil sie auf den Leib geschrieben sind, sind es 10 und man kann sie an 10 Fingern abzählen. Das 2. Gebot, darum wird es jetzt gehen. Sprich den Namen Jahwes, deines Gottes, nicht in falscher Absicht aus. Denn Gott lässt es nicht ungestraft, wenn man seinen Namen missbraucht. Am Anfang in diesem Eröffnungsteil der 10 Gebote, die ersten 3 Gebote, geht es um ganz Wesentliches. Da geht es um die Freiheit der Entscheidung, die wir alle haben, Ja und Nein zu sagen, die Freiheit des Denkens und die Freiheit der ganz persönlichen Persönlichkeit, der Eigenständigkeit. Jemand, der ganz selbstbewusst eigenständige existenzielle Entscheidungen trifft, kritisch denkt und seinen eigenen Charakter hat, das macht Gott hier ganz deutlich. Das soll geschützt werden. Darum geht es. Natürlich kann man jetzt erstmal sagen, Gott spricht doch erstmal hier nur von seinem Namen. Sprich den Namen Jahwes nicht in falscher Absicht aus. Aber hinter diesem Anliegen geht es auch um uns, um seine Ebenbilder, die er so geschaffen hat. Denn wer den Namen eines anderen missbraucht, der gefährdet nämlich dessen Freiheit. Im 1. Gebot hat Gott sich ja selber mit Namen vorgestellt und gesagt, wer er ist. Ganz locker. Und das war damals nicht selbstverständlich. Denn in der Antike wurden Namen große Kräfte zugemessen und zugeschrieben. Die Götterstatuen repräsentierten nämlich die Person oder den Gott selbst und seine Gegenwart, dass sie da sind. Jesus sagt ja auch einmal, wo 2 oder 3 in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Wenn man seinen Namen sagt und zusammen ist, dann ist er persönlich da. Das bedeutet gleichzeitig aber auch, dass der, der den Namen kennt und weiß, auf wessen Namen er sich berufen kann, hat Macht über diese Person. Und beim Sommerfest hatten wir ja so ein Quiz. Da gab es ja viele Fragen auch zu Märchen. Und gerade diese Sache mit dem Namen hat sich in einem Märchen ganz festgesetzt und alles dreht sich um diesen Namen. Könnt ihr ungefähr vorstellen, was gemeint ist? Wer weiß es? Rumpelstilzchen, ganz genau. Indem die Müllerstochter ihr Kind ja nur dadurch retten kann, dass sie dem hüpfenden Männchen hier sagt, wie es heißt und damit Macht über dieses Männchen bekommt. Der Name also als Eingangstor in das Wesen des Gegenübers. Sag mir, wie du heißt, und ich weiß, wer du bist. Wenn Gott also im 1. Gebot seinen Namen preisgibt, dann macht er sich nach damaligem Verständnis angreifbar. Und darum will er auch seinen Namen und seine ausgedrückte Nähe dadurch beschützen mit diesem 2. Gebot. Und die Bibel betont ja auch selbst die Bedeutung von Namen in verschiedensten Formen. Die erste Form, dass Menschen sich verändern, etwas Veränderndes erleben und dann ihre Persönlichkeit daraufhin ändern und einen neuen Namen bekommen. Abraham wird zu Abraham, Sarai wird zu Sarah, Jakob wird zu Israel, Simon zu Petrus und sprichwörtlich ist aus dem Neuen Testament vom Saulus zum Paulus geworden. Aber auch in unserer heutigen Sprache ist das immer noch drin, dass der Name eines Menschen eine gewisse Bedeutung hat und dass es wichtig ist, behutsam auch mit einem Namen umzugehen. Denn man sagt ja auch heute noch, jemand macht sich einen Namen, beziehungsweise man kann seinen Namen oder seinen Ruf auch ruinieren. Man kann seinem Namen alle Ehre machen und manchmal muss man auch das Kind beim Namen nennen. Und im Englischen heißt etwas in Verruf bringen, to give something a bad name. Jemandem oder etwas einen schlechten oder bösen Namen geben. Wie viele Eltern machen sich vor der Geburt einen Kopf darüber, einen passenden Namen fürs Kind zu finden und wie lange das manchmal dauert. Besonders soll er sein, sondern nicht nur schön, sondern eben auch von Bedeutung, wird immer wichtiger. Und das ist ja auch wichtig und richtig so. Denn wir alle sind ja nicht frei davon, dass wir bei gewissen Namen auch schon gewisse Schubladen haben, wenn wir sie hören, ganz schnell Menschen in eine Kategorie stecken und einsortieren. Kevin, Chantal, Jeremy, Pascal. Oder auch von berühmten Leuten, Jimmy Blue oder Wilson Gonzales, wo wir vielleicht ganz unbewusst schon mal denken, boah. Und trotzdem ist es, glaube ich, wichtig, bis heute daraufhin sich selbst auch zu überprüfen, dass Namen eine große Bedeutung haben. Und das Namensverbot hat auch weitreichende Folgen, das Gott hier ausspricht. Nämlich, wie beim Bildergebot auch, gibt es Juden, die den Namen überhaupt nicht aussprechen, weil sie Angst davor haben, es in fälschlicher Absicht zu tun und es gar nicht bemerken könnten. Deswegen haben sie davon Abstand genommen, den Namen zu sagen. Oder in den Harry Potter Romanen, wo meine Frau wahrscheinlich sagen würde, den hast du gar nicht gelesen, aber auch da kommt es nämlich vor, dass der Name des Bösen nicht gesagt werden darf. Nur Harry Potter ist derjenige, der sagt, wenn ich das tue, dann gebe ich dem Bösen ja noch mehr Macht. Deswegen muss der Name ausgesprochen werden. Das Judentum hat für die Problematik dieses Namensverbotes eine elegante Lösung gefunden. Statt Jahwe zu sagen, nehmen sie einfach die hebräischen Konsonanten des Gottesnamens und packen Vokale dazu, der Anrede Herr, Adonai. Daraus entstand in anderen Glaubensgemeinschaften dann wieder eine neue Bezeichnung namens Jehova. Fromme Juden sagen bis heute Adonai, meinen aber Jahwe, würden sie aber so nie sagen, weil sie Angst davor haben. Darüber kann man nun schmunzeln und sagen, was haben die für ein Problem mit dem Namen? Aber auch wir haben es vorhin auch gesagt, dass wir wollen, dass sein Name geheiligt wird im Vater unser. Und wie oft rutscht dann doch ein Mein Gott oder O Gott raus, obwohl wir ihn gar nicht meinen. Ein generelles Ausspracheverbot meint Gott mit dem zweiten Gebot hier auf keinen Fall. Denn Jesus selbst hat vorgeschlagen, nennt doch meinen Vater am besten Papa, also Abba. Und das ist das eigentliche Anliegen. Nämlich nicht, dass der Name des Aussprechens verboten ist, sondern der Missbrauch dieses Namens. Denn wer den Namen kennt, kann ihn missbrauchen. Wir dürfen Gott eben durch seinen Namen nicht vereinnahmen und darüber verfügen, was und wofür er steht, was er meinen, denken oder wollen würde. Also, wir dürfen uns eben aufgrund dieses Gebotes, wie Gott das sagt, nicht anmaßen, in seinem Namen sprechen zu dürfen. Wer sich hinstellt und sagt, Gott will dieses oder jenes, muss entweder ein echter eingesetzter Prophet sein oder verletzt die Persönlichkeitsrechte Gottes. Und wenn man im Lauf der Jahrhunderte nachschaut, merkt man ja, wie oft Menschen in seinem Namen Dinge getan haben, die mit Sicherheit nicht dem entsprechen, in Gottes Namen, sich mit ihm gleichgesetzt haben und meinten, das ist der Wille Gottes. Ein solch übergriffiges Verhalten wird mit dem zweiten Gebot ausgeschlossen. Umso erschreckender, dass es bis heute doch manche Gemeinschaften und Menschen gibt, die denken, genau zu wissen, was Gott will. Dabei ist dem Willen Gottes nachzuspüren gar nicht einfach und kann nur ganz vorsichtig, behutsam und mit viel Feingefühl passieren. Und immer mit dem Gewissen und Wissen, dass meine Schlussfolgerungen immer nur vorläufig sind. Was ich heute denke, was Gottes Wille ist, kann morgen schon ganz anders sein. Aber es liegt nicht an ihm, sondern an mir. In einer Auslegung zu dem zweiten Gebot stand eine interessante Antwort zu diesem Gebot. Am besten rede ich, wenn ich an das zweite Gebot denke, immer nur in meinem eigenen Namen und maße mir gar nicht erst an zu wissen, was die anderen denken, fühlen oder glauben. Jede und jeder sollte immer wieder nach Gottes Willen fragen, ohne Frage, ganz wichtig. Denn wir vielen Einzelnen können dann die Erkenntnisse, die wir haben, die kleinen zusammensetzen und somit ein größeres Teil der Erkenntnis schaffen. Das kann glaubensfördernd und stärkend sein. Und wenn dann noch jeder seine eigene Freiheit im Blick behält und dabei auch die Freiheit des anderen nicht aus den Augen lässt, dann kann etwas ganz Tolles dabei herauskommen, das hilfreich ist, das wirkungsvoll ist. Es geht also in diesem zweiten Gebot darum, dass nicht Persönlichkeitsrechte verletzt werden, weder Gottes noch die von Menschen. Und dass es selbstverständlich ist, auf den anderen zu achten, in seinen Werten, seinen Idealen, in seinen Erkenntnissen. Und dass darauf geachtet wird, die eigene Meinung dem anderen nicht vielleicht auch noch mit dem Schlaghammer unterzujubeln. Das ist Gottes Wille. Nimm oder stirb. Darum soll es nicht gehen, sondern den Gesprächspartner als echtes Gegenüber wahrzunehmen, mit seinem eigenen Namen, mit seiner eigenen Lebensgeschichte und mit seinen eigenen Gedanken.